So, guten und schönen Nachmittag und hoffentlich haben wir alle gut gegessen. Noch eine Vorlesung und hier besuchen wir und sehen wir die gedruckten Ausgaben des griechischen Neuen Testaments. Alle unsere modernen Übersetzungen des Neuen Testaments gehen letztendlich auf das frühe 1600 zurück. Deshalb ist da unser Datum hier 1516. Warum? Weil das war das Datum, wann Erasmus das erste Neue Testament in seiner Originalsprache, Griechisch, veröffentlichte. Auch das erklärt, warum Erasmus in dem eine große Rolle spielt. Die griechische und lateinische Erasmus-Ausgabe von 1516 liegt allen gedruckten Bibeln bis 1881 ist auch ein Stichtag für uns. Der Text des Neuen Testaments von Erasmus wurde schließlich als Textus Receptus bezeichnet. Und er galt bis zur Herausgabe des griechischen Neuen Testaments durch Westcott & Hort im Jahre 1881. Deshalb dieses Datum. 1881 war das Jahr, wann Westcott & Hort ihre Revised Version veröffentlichte und auch ihr eigenes Neues Testament. In the original Greek, haben sie etwas stolz gesagt, in the original Greek, in der ursprünglichen Griechisch. Wie wir sehen werden, gründeten Westcott & Hort zwei britische Gelehrte und Kirchenmänner ihre Texte auf den beiden berühmten Handschriften B und Aleph zusammen. Diese beiden Zeugen waren im Fall von B erst von relativ kurzer Zeit sorgfältig untersucht worden und im Fall von Aleph, Codex Sinaiticus, wie wir zuvor gehört hatten, vor kurzem auf dem Sinai-Halbinsel wiederentdeckt wurden. Beide Ausgaben tendierten dazu, Texte zu drucken, die kürzer waren als bisher von Wissenschaftlern und normalen Kirchgängern verwendet. Vertraute Phrasen wurden geändert, populäre Verse ausgelöscht. Daher gab es im späten 19. Jahrhundert viel Aufsehen in Bezug auf die Übersetzungen, die auf diesen beiden Manuskripten basierten. Moderne, demokratisch denkende Leser sind davon überzeugt, dass das Nasenzählen allein solchen Ergebnissen widersprechen würde. Gegen Ende dieses Vortrages wenden wir uns den modernen Ausgaben des griechischen Neuen Testaments zu. Seine Herausgeber zögern häufig mit Beschreibungen ihrer Texte und den daraus angefertigten Übersetzungen als Beispiele von Klonen von Westcott & Hort, wie Westcott & Hort Redivivus, wie gesagt, und dergleichen. Aber genau sind diese modernen Texte. Nur wenige Leser außerhalb sehr konservativer Kreise in den Vereinigten Staaten bewerben jetzt die älteren Versionen. In den USA gab es, oder gibt es vielleicht, ein Dean Bergen Society, die die gegründet wurde, um die Gültigkeit der King James Version, die Authorized Version auf Englisch, und der Mehrzahl der byzantinischen Handschriften zu vertreten. Es gibt auch eine Mehrheitstextgesellschaft. Das hat ähnliche Ziele. Und man kann auch Ausgaben des alten Textus Receptus kaufen. Schon. Und die Trinity Bible Society verkauft noch ihn. Dies ist jedoch keineswegs der übliche oder allgemeine Ansatz. Das muss ich sagen. Das ist nicht der übliche oder allgemeine Ansatz. In der Wiederholung dessen, was wir bereits über Textkritik in Bezug auf Handschriften und Ausgaben des griechischen Neuen Testament in unserer Neuzeit gesagt haben, stellen wir jetzt fest, dass Textkritik immer dann erforderlich ist, wenn die antike Literatur wie das Neue Testament von Hand kopiert wurde und seine erhaltenen Kopien weisen sowohl zufällige als auch absichtliche Änderungen auf. Im Fall der biblischen Literatur musste das, was die Leser tatsächlich sahen, eine klare Bedeutung haben und einem Muster der theologischen Orthodoxie entsprechen, sofern die Benutzer des Manuskripts dies definieren. In jedem Fall wurden diese Schriften, insbesondere nachdem sie schließlich den Status einer autorisierten kanonischen Literatur erhalten hatten und daher eine Sonderbehandlung erhielten zu heiligen Texten. Die Leser verehrten die Schriften und die Autoren und lebten ihr Leben nach dem genauen Wortlaut ihres Manuskripts. Jede Handschrift wurde daher als ein Text gesehen, den man verehren, bewundern und verwenden sollte. Wenden wir jetzt nun den gedruckten griechischen Neuen Testament ab dem 16. Jahrhundert zu. So, Erasmus, 1516. Erasmus von Rotterdam war der Name, den der berühmte Humanist während seiner langen und angesehenen Karriere verwendete und eindeutig bevorzugte. Er war vermutlich in dem kleinen Hafen, und es war dann ein kleiner Hafen von Rotterdam, geboren worden, hatte danach aber kaum oder gar keinen Kontakt zur Stadt. Möglicherweise lag das daran, dass sein Vater ein Zelibater, ein katholischer Priester war. Weiß nicht. 2016 feierten wir den 500. Jahrestag der Veröffentlichung des ersten griechischen Neuen Testaments. Es wurde in der Stadt Basel in der Schweiz vom Verlag Johann Froben hergestellt. Frobenius, wie er genannt wurde, wurde nach der Konvention, nach der die Menschen ihren Namen latinisierten. Er war im fränkischen Hammelburg geboren. Nach seinen Studien an der Universität Basel lernte er seinen Landsmann, den Drucker Johann Ammerbach, kennen und wurde selbst ein berühmter Drucker. Nach Ammerbachs Tod führte Froben das Verlagswesen zusammen mit Ammerbachs Söhnen weiter. Die Druckerei von Froben erlangte den Ruf der Genauigkeit und war hoch profitabel. Der Druck mit beweglichen Lettern wurde um 1440 eingeführt. 1440. zu den ersten Büchern, die mit dieser neuen Erfindung gedruckt wurden, gehörten Gutenbergs 42-zeilige lateinische Bibel, das war in 1455, unweit von hier in Mainz am Rhein gedruckt wurde. Und auch seine 36-zeilige lateinische Bibel, die 5 Jahre später veröffentlicht wurde. Bald darauf wurden 1487 die 5 Bücher Moses in Sancino in Italien auf Hebräisch gedruckt. Es gab auch viele gedruckte Bibeln in lateinischer Sprache und kleine Stücke dafür in Tübingen zum Beispiel. Aber erst 1514 wurde das erste griechische Neue Testament in Alcalá de Henares in Spanien gedruckt. Und Alcalá wurde Complutum auf Lateinisch. Wir wissen heute, dass die Neue Testament nur ein Teil einer mehrsprachigen und mehrbändigen Bibel sein sollte. Die Komplutensische Polyglotte heißt es. Diese Ausgabe wurde jedoch erst um 1522 veröffentlicht und zur Verfügung gestellt. Die Anzahl der Menschen, die in Westeuropa Griechisch lesen konnten, war gering. Und für Katholiken gab es keine Ermutigung, eine andere Bibel als die lateinische Vulgate zu lesen. Daher diese 75-jährige Verzögerung zwischen der Erfindung des Druckes und dem Erscheinen eines griechischen Neuen Testaments zu Druck. Froben war daran interessiert, das erste gedruckte griechische Neue Testament vollständig zu veröffentlichen. Für die Aufgabe nahm er 1514 die Dienste von Erasmus, Desiderius Erasmus aus Rotterdam, in Anspruch. Erasmus war bereits ein international bekannter und weitgereister Gelehrter. Als er von Froben überredet wurde, nach Basel zu kommen und ein zweisprachiges griechisch-lateinisches Neues Testament herauszugeben, nahm er die Herausforderung und die Gelegenheit bereitwillig an. Das Buch wurde, wie schon gesagt, 1516 veröffentlicht und trug zunächst den Titel Novum Instrumentum, nicht Testamentum, nicht Novum Testamentum, sondern Instrumentum. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass seine Übersetzung lediglich ein Instrument für den lateinischen Bibelunterricht sein sollte. Hieronymus' Vulgata war die offizielle Bibel der Kirche. Sie war seit 1000 Jahren in Gebrauch, aber offensichtlich war ihr Text, wie alle Manuskripte, im Laufe der Jahrhunderte durch unachtsames Kopieren und durch viele Korrekturen und Änderungen des Schreibens verfälscht worden. Und es gibt ungefähr 10.000 Handschriften der Vulgata-Bibel. Wir sagen, es gibt ungefähr 5.000 griechisch vom Neuen Testament, aber es gibt doppelt 10.000 für den Vulgata, die man heute finden sehen könnte. Erasmus war inspiriert worden, ein verbessertes und überarbeitetes Neues Testament zu produzieren, das von 2 Vorgängern verfasst worden war. Der erste war Lorenzo Valla, dessen Anmerkungen das Latein des Neuen Testaments im Vergleich zum Griechischen korrigierten und das wurde 1440 geschrieben. Und zweitens war Jacques Lefebvre d'Etaples. Jacques Lefebvre d'Etaples, der eine Reihe von Sprachnotizen, Kommentaren und Übersetzungen der Briefe von Paulus publiziert hatte, die erst 1512 veröffentlicht wurden. So, Erasmus hatte die zwei benutzt, er hat Wallers Werk in Löwen entdeckt und war so beeindruckt, dass er es drucken ließ. Das war 1504 veröffentlicht. Erasmus hat die Werke von Waller und auch die Werke von Lefebvre ausgiebig genutzt. Normalerweise ohne die gebotenen Quellenangaben, die heutzutage bei der Zitierung von Werken anderer erwartet werden. Aber Erasmus war oft sparsam mit der Wahrheit. Erasmus' zweisprachige Ausgabe 1516 enthielt möglicherweise nur Griechisch, damit die wenigen, die es zu schätzen wissen, seine eigene lateinische Übersetzung mit der von den Autoren des Neuen Testaments verwendeten Originalsprache vergleichen konnten. Es ist auch möglich, dass die lateinische Übersetzung von Erasmus niemals die altehrwürdige Vulgate ersetzen sollte, sondern nur zeigen sollte, wie Verbesserungen vorgenommen werden sollten. Der Untertitel von Erasmus' Neuen Testament bestätigt, dass sein Hauptaugenmerk auf dem Latein lag. Laut dessen Titelblatt wurden die Inhalte überarbeitet und verbessert, was nur auf das Latein, nicht auf die griechische Spalte zutreffen konnte. Der Grund, warum dieses erste lateinisch-griechische Neue Testament so erfolgreich gedruckt und veröffentlicht wurde, ist, es den Markt in der Enge getrieben hat. Froben war es gelungen, ein rechtsverbindliches imperiales Privilegium zu erwerben, das ordnungsgemäß auf dem Cover von Erasmus' Erstausgabe prangte. Im Namen von Maximilian I., dem heiligen römischen Kaiser, verbot das Privilegium 4 Jahre lang die eines anderen gedruckten griechischen Neuen Testament in das gesamte Reich. Und das Embargo wurde eingehalten. Ungewöhnlich? Weiß nicht. Aber in diesen 4 Jahren verkauften sich die ersten beiden Ausgaben von Erasmus mit rund 3000 Exemplaren. Eine bemerkenswert hohe Zahl, vor allem, wenn wir uns daran erinnern, dass nur wenige Menschen Griechisch lesen konnten und dass die neue lateinische Übersetzung von Erasmus die vorherrschende und vertraute Vulgate in Frage stellte. Es ist klar, dass Erasmus' zweisprachige Ausgabe zwei möglicherweise unbeabsichtigte Konsequenzen hatte. Eine davon war die kirchliche Ablehnung, dass Erasmus es überhaupt gewagt hatte, die Vulgate zu manipulieren. Und viele Kritiker verurteilten ihn schnell. weil er geheilte Worte geändert hatte. Zum Beispiel lautete die Übersetzung von Erasmus bei Johannes 1,1. Es lautet: Nun in principio erat sermo. Nicht mehr im Prinzipio erat verbum. Sermo statt verbum. Und er wurde gleichermaßen bestraft, weil er anscheinend das Sakrament der Ehe in Epheserbrief 5,32 angriff. Hier hatte Hieronymus' Sakramentum durch Mysterium ersetzte. Und es gibt viele solche Änderungen, die man findet, die man in Erasmus' Lateinisch fand. So, die andere Folge, es gibt zwei unbeabsichtigte Konsequenzen, habe ich gesagt. Die andere Folge war die Förderung der Originalsprache des Neuen Testaments. Nach der Veröffentlichung des griechischen Testaments war der Protestantismus der Ansicht, dass einheimische Übersetzungen aus dem Originalsprache, Hebräisch für das Alte Testament, Griechisch für das Neue Testament, angefertigt werden müssen. So, diese war auch eine unabsichtliche Konsequenz. Erasmus war natürlich eine scharfe Kritiker seiner Kirche. Aber er bleibt zeitlebens katholisch. Er war immer ein Katholisch. Die Ausgabe von 1516 war dem Papst gewidmet. Und seine anderen frühen Ausgaben enthielten einen üppigen Brief von Papst Leo X an Erasmus. Obwohl Erasmus sich endgültig in Basel niederließ, verließ er diese Stadt 8 Jahre später, als er Protestantismus während der unblutigen Periode des Basler Bilderturms an seine Türen klopfte. Und er suchte Zuflucht in Freiburg im Breisgau, hier in Deutschland. Es war jedoch 1536 auf dem Weg nach Brabant, als Erasmus nach Basel zurückkehrte, um an der Veröffentlichung seiner Arbeit über den Kirchenvater Origenes zu arbeiten, und dort starb er. Er starb in Basel und sein Grab liegt in Basler Münster. Sie können es dort sehen. Und Regensburg, nicht weit von hier, nicht? Ratisbon. Heute hat ein Gebäude, heißt namens Walhalla. Nicht von Wagners Walhalla natürlich, aber von Ludwig den I. aus Bayern. Und in dieser Walhalla kann man die Büste von Erasmus sehen, obgleich er nicht Deutscher war. Deutsch, Niederländer bedeutet für ihn natürlich, wie alle Niederländer, als Deutsche gelten. Und man kann ihn, wie gesagt, seine Büste dort sehen in Walhalla. Die Handschriften dann. Als Erasmus nach Basel kam, hatte er wahrscheinlich eine kommentierte Vulgate mit. Aber was für griechische Handschriften hat er? Und ich habe hier eine Handout. Mit Exkurs heißt, mit die Handschriften auf Griechisch, der in Basel waren. Es ist bezeichnend, dass die wissenschaftlichen Instinkte und Praktiken von Erasmus nicht immer dem angemessenen und ehrlichen akademischen Ansatz entsprechen, der von heutigen Wissenschaftlern erwartet wird. So, er hat nicht gesagt, was für welche Handschriften er benutzt genau, aber er konnte alle diesen, wie viele sind, es gibt ungefähr 9, 10 oder was hier, die alle in Basel dort waren und die meisten, erstaunlicherweise vielleicht, bleiben schon in Basel. Heute sind sie in der Universitätsbibliothek. Sie können fast alle diese hier sehen. Sie sagen her, ich habe die Nummer gegeben mit den AE, A, P und R nachher. A bedeutet Evangelien, A die Apostelgeschichte, normalerweise mit den katholischen Briefen. P bedeutet natürlich die paulinische Korpus, und das enthält natürlich in diesen Tagen und in diesen Handschriften Hebräerbrief auch. Und R bedeutet die Apokalypse oder das Buch der Offenbarung. Es gibt keine einzige Handschrift, die alle, vielleicht hat er gehofft, eine Handschrift zu finden, aber wie gesagt, es gibt nur 60 heute aus, was, 5000, die ganze Texte, die alle 27 haben. So, die meisten sind nur Evangelienhandschriften oder. Und er muss dann verschiedene Handschriften benutzen. Wir haben eins und dann zwei. Wir haben zwei schon gesehen. Das war die Handschrift, die auf dem Bild war, in Fotografie, die, wo Erasmus selbst hat die Änderungen gemacht. Dann drei, hat drei Teilen und so weiter. Es gibt nur eine Handschrift, 2814, 2814, benutzt mit Offenbarung. Es gibt nur diese. Heute ist sie nicht in Basel, sondern in Augsburg. Es gibt zwei Handschriften, die nicht zurückgegeben wurden. Eine ist nach oben dort in Oxford, in der Bodleian Library in Oxford. Und Paulus Handschrift, Paulus Briefe. Und diese andere R ist heute in Augsburg in der Universitätsbibliothek. Und diese musste er auch benutzen. Und es ist ziemlich voll, aber die letzten 6 Versen sind nicht dort. Sie sind da abgerissen oder was. So, er musste diese aus Latein ins Griechisch zu schreiben. Er muss diese zwei Spalten immer füllen natürlich. Und er hat Vermutungen natürlich, was für aus dem Lateinisch, was die griechische Spalte enthalten, ursprünglich meine ich. Es gibt zwei Handschriften in Unzialhandschrift, die er könnte benutzen, aber das hat er nicht getan. So, B waren ihm bewusst. Es gibt einen Freund von ihm, ein Mensch von, weiß nicht genau, Spanien, glaube ich, Sepúlveda. Er hat 365 Änderungen zwischen normaler Text, mittelalterlicher, byzantinischer Mehrheitstext oder was, und B. Er hat diese ausgeschrieben und geschickt nach Erasmus, aber Erasmus sah, dass diese Handschrift so so verändert war, so alter war, so es war alt, aber sehr anders als die Schrift, die Erasmus selbst wollten. So, er hat alle diese 365 vorbei gelassen. Und er hat auch E07 07, ein Evangelienhandschrift, auch in Basel, aber das war nicht nützlich, war nicht benutzt von Erasmus selbst, weil die Text etwas anders war. So, das, ja, in diesem Exkurs habe ich gesagt, dass Erasmus hat diese Handschriften nicht benutzt. Also er war glücklich, wie immer, um diese Handschriften zu finden, die fast in allen Versen die genaue Schrift haben. Und wir sehen in der letzten Stunde heute, dass es gibt Wörter und Vermutungen von Erasmus, die nicht genau sind am Ende der Offenbarung. Jetzt, wir müssen schnell zu den nächsten Jahren gehen. Und hier gibt es die Titel, die Jahre des gedruckten Buches. So, Erasmus, 16. Jahrhundert, Beginn der 16. Jahrhundert, 1516. Das bedeutet was? Dass die heilige christliche Schriften drei Viertel ihrer Zeit bis heute nur an Handschriften brauchten. Ironischerweise war es Erasmus' Griechisch, das die Textwissenschaft des Neuen Testaments beherrschte. Es folgt, es gibt fünf Auflagen, darf ich sagen, von Erasmus' Doppeltext von 1516 während dieser nächsten 20 Jahren. Das bedeutet während Erasmus' Lebenslauf veröffentlicht, 1516, der erste, dann 19, dann 22. 22 ist bedeutend, weil die deutsche Übersetzung von Luther abhängig war auf Erasmus' 22. Natürlich Luther Bibel von 1522. Und dann 27 und der letzte während seines Lebenslaufs in 1535. Dann folgen Ausgaben, die von einer großen niederländischen Familie, die Elseviers, gedruckt und veröffentlicht wurden. Und diese verwendeten den Ausdruck Textus Receptus. Textus Receptus, wie wirklich eine veröffentlichte Reklame, sage ich. Publisher's Blurb auf Englisch. Alle Leute haben diesen Text angenommen haben. So, Textus Receptus bedeutet der Text, der alle angenommen haben. Es war eine Reklame und wie alle Reklame ist wichtig, ja. So, dieser Begriff wurde nun in allen Ausgaben verwendet, die dem Erasmus-Text nahestanden. So, wir können natürlich von Textus Disciples bis 1881 von den ersten Erasmus-Ausgaben sagen. So früher, danach, nach den Elsevier, oder vor, früher danach, den Elsevier-Ausgaben. Es gibt Ausgaben von Manuche in Venedig, Colline, de Colline, Frankreich, Etienne oder Stephanus in Paris, Beza, der Mensch, der diese Handschrift an Cambridge gegeben hat, und zahlreiche Polyglotten, Walton, Griesbach, Semmler und viele anderen. Wir haben von Bengel gehört, natürlich, Wettstein aus Basel, Bentley, Mill, Fell haben wir früher gehört. Es gibt viele andere, aber die meisten haben den Text selbst nicht geändert haben. Sie fanden, dass Erasmus' Text war gut genug. Sie haben vielleicht Lesarten, verschiedenen und ältere und alle Lesarten in Fußnoten stellen, aber der Text selbst bleibt immer so bis 1881, wie gesagt. Westcott & Hort kommt Nummer 3 hier, 1881, der Textus Receptus in verschiedenen Erscheinungsformen und unter verschiedenen Herausgebern hatte ab 1516 Einfluss. Nach 375 Jahren, um genau zu sein, fiel er von seinem Sockel. So 1881 begann der eine neue Ära in den Ausgaben der griechischen Neuen Testaments. Im Jahre 1881, Westcott & Hort hatte eine völlig neue und abweichende Ausgabe publiziert. Danach sind die meisten Ausgaben des Neuen Testaments ihrem Beispiel gefolgt, was aus den beliebtesten Ausgaben aus dem heutigen Markt hervorgeht. Nestle Aland, 28. Auflage, und die United Bible Society, 5. Auflage. Beide herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft hier in Stuttgart. Wir sagen ein paar Worte über diese Ausgaben. Nestle zum Beispiel, jetzt in seiner 28. Ausgabe, begann sein Leben im Jahr 1898. Ursprünglich nur als eine Kompromissausgabe konzipiert, mit einem Text, der auf den Texten von Tischendorf und Westcott & Hort sowie entweder ursprünglich Weymouth, der hat eine neue Aufgabe veröffentlicht, und später der Text von Weiss als dritter. So, wenn Tischendorf und Westcott & Hort hat etwas anderes, dann hat Nestle entweder Weymouth oder zweitens Weiss gesucht, was zu drucken. Schließlich hat Erwin Nestle ab Nestle Aland Nummer 17. Auflage begonnen, einen geeigneten kritischen Apparat nur dann hinzufügen, indem die alternativen Lesarten reale Manuskripte zunehmend gezeigt wurden. Heute hat die Ausgabe etwa, in dieser Ausgabe kann man ungefähr, vermute ich, ungefähr 10.000 Varianten hier im Fußnoten. 10.000 Varianten an seinen Rändern. Und meiner Meinung nach ist dies unsere beste Handausgabe. Zweitens, United Bible Society's Edition, Greek New Testament. Und ich frage mich oft, warum der Text der United Bible Society verfügbar ist. Es hat jetzt im Grunde den gleichen Text wie die Nestle-Aland-Ausgabe, obwohl es behauptet, für Übersetzer gedacht zu sein. Das ist wirklich nicht wahr, glaube ich. Infolge dieses Anspruchs und Ziels erscheinen in dieser Ausgabe nur 1400 Varianten. So, 1400 in United Bible Societies, 10.000 hier. Jede Einheit, ich spreche nur von United Bible Societies, jede Einheit ist an diesen Rändern ziemlich gut dargestellt. Aber die übermäßige Verwendung der Namen der Kirchenväter, keine Texte oder anderweitig nützliche Verweise auf ihre Werke, scheint für die beabsichtigte Leserschaft zu viel zu sein. Große Liste von Namen, nur Namen. Und auf drei Zahlen da daran. Fügen Sie auch die große Anzahl von Versionen hier, versionalen Zeugen hinzu. Und wir haben daher eine überladende und bodenlastige Ausgabe. Und ich habe bemerkt, dass die englische Form der Einleitung ist nicht immer korrekt oder eindeutig. Zum Dritten, wir sprechen über die Editio Critico Major, die Herr Wassermann hat uns zuerst gezeigt. Und eine solche Kritik an der Wahl der Varianten kann nicht an der Editio Critico Major vorgenommen werden. Jeder Text hier wird sorgfältig auf einer Oktavseite gedruckt und ist mit benutzerfreundlichen und hilfreichen Varianten gefüllt und einfach zu lesen. In jedem wurden die verwendeten Manuskripte sorgfältig ausgewählt, kontrolliert und begründet. Gegenwärtig werden nun oder nur die beiden Bände mit Apostelgeschichte und katholischen Briefen veröffentlicht, obwohl Markus Evangelium und die Offenbarung weit fortgeschritten sind. Markus Evangelium in Münster, Offenbarung in Bielefeld, Universität von Wuppertal, habe ich gehört. Auch diese sowie alle Texte des Neuen Testaments sollten in den kommenden Jahrzehnten vielleicht veröffentlicht werden, und diese werden schließlich in aufeinander folgenden Ausgaben der Nestle Aland und der UBS Handausgaben erscheinen, wenn der Text von jeder erneut veröffentlicht wird. Wir suchen die American Bible Society. Diese haben eine Greek New Testament von Michael Holmes, Holmes, H-O-L-M-A-S. Diese ist herausgegeben. Obwohl die Gesellschaft beabsichtigte, für ihre Verwendung zu werben, wird sie meines Erachtens nicht so oft zitiert, wie ich erwartet hatte, oder nicht so oft zitiert, wie von der Gesellschaft gewünscht. Es gibt auch Nummer 5, das Tyndale House, Greek New Testament. Das ist unsere neueste veröffentlichte Ausgabe und schließt unsere kurze Übersicht hier ab. Die Veröffentlichung eines griechischen Neuen Testaments ist normalerweise kein Schlagzahlenereignis. Aber diese Tyndale House Ausgabe, Tyndale ist in Cambridge in England, also unter der Leitung ihrer Forscher, Dirk Jungkind, der Niederländer ist, und Peter Williams, der ist ein Engländer. Und das ist, glaube ich, eine Ausgabe von Bedeutung. Es nimmt einen stolzen Platz neben anderen editierten griechischen Testamenten ein, die derzeit auf dem Markt sind.